Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 12. Oktober. Solide Staatsfinanzen sind in Deutschland kein Hobby, sondern vielmehr Teil unserer Staatsräson. Bisher jedenfalls. Finanzminister Wolfgang Schäuble sah für uns Deutsche sogar eine europäische Vorbildfunktion.
Die schafft auch viel Vertrauen, die stärkt unser Wirtschaftswachstum. Und wenn wir in Europa dafür werben wollen, müssen wir es zunächst einmal selber machen.
Olaf Scholz hatte die harte Haltung seines Vorgängers zunächst 1:1 übernommen.
Und wir sind auch weiter verpflichtet, der Zielsetzung keine neuen Schulden zu machen. Die schwarze Null ist deshalb zu Recht Gegenstand des Koalitionsvertrages.
Die Schuldenuhr des Steuerzahlerbundes lief, oh Wunder, rückwärts. Bis der Finanzminister in der Corona-Krise das Beinkleid wechselte und in die Spendierhose sprang. Seitdem tickt die Schuldenuhr wieder in die gewohnte, in die andere Richtung. Nur schneller. Sehr viel schneller, genau genommen so schnell wie noch nie. Bei mir im Studio ist jetzt der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Rainer Holznagel. Schönen guten Morgen. Wir als Nation waren doch auf einem so guten Weg, Herr Holznagel, oder?
Ja, tatsächlich lief die Schuldenuhr rückwärts mit 57 Euro pro Sekunde. Aber jetzt nach Corona oder mit der Corona-Prävention läuft sie vorwärts und mittlerweile mit 10.424 Euro pro Sekunde. Ein Höchstwert. So schnell lief die Schuldenuhr noch nie.
Die privaten Schulden der Banken und Ähnliches sind da nicht mit drin.
Nein, wir fokussieren ausschließlich den Staat hier und die Schuldenuhr beinhaltet letzten Endes nur die Verschuldung des Bundes, aller Bundesländer und natürlich auch der Kommunen.
Ordnen Sie das mal historisch ein. Wir hatten die Finanzkrise, die Eurokrise, die Griechenlandkrise. Wir sind krisenerprobt und immer ging es mit Schulden einher. In welchem Verhältnis bewegt sich das jetzt?
Natürlich haben alle Krisen ihre Konsequenzen, deswegen ist die Schuldenuhr mal schneller und mal langsamer gelaufen. Beispielsweise zur Finanzkrise hat sie ein Hoch gehabt mit 4.400 Euro pro Sekunde. Das heißt, mit 10.424 ist es ein absolutes Hoch. So schnell lief die Schuldenuhr noch nie.
Gefährlich?
Absolut, denn am Ende müssen diese Schulden zurückgezahlt werden. Sie bedrohen natürlich auch die Stabilität in Deutschland. Sicherlich, wir sind gemessen am Bruttoinlandsprodukt noch etwas davon weg. Aber wichtig bleibt, dass der Bund, aber eben auch die Länder zurückfinden zu einer soliden Haushaltspolitik.
Davon kann im Moment bei Olaf Scholz keine Rede sein. Der Mann der schwarzen Null ist weg davon.
Absolut, er hat sich völlig gewandelt. Vor der Corona-Krise hat er die schwarze Null hochgehalten, aber auch ein sorgsames Haushalten. Mit der Corona-Krise ist das alles Geschichte. Und was mich besonders bedrückt, ist, dass er überhaupt gar keinen Sparwillen zeigt, dass er keine Prioritäten setzt. Im Bundesfinanzministerium gilt das Motto, viel hilft viel.
Und wir sind nicht allein in Europa. Die anderen haben die Schulden nur in ähnlicher Weise nach vorne und auf Beschleunigung gestellt. Was braut sich da zusammen?
Neben den Länderschulden, also den Nationalstaatsschulden, verschuldet sich ja auch die Europäische Union. Das heißt, das kommt nochmal on top. Und am Ende werden wir feststellen, dass wahnsinnig viele neue Schulden kommen auf die öffentliche Hand. Und wir Deutschen werden am meisten dafür haften müssen.
Braut sich da eine europäische Schuldenkrise zusammen, an deren Fuße wir jetzt stehen?
Natürlich, das muss man so sehen. Wichtig ist ja zu sehen, dass mit dem Schulden etwas Sinnvolles gemacht wird. Und das kann ich weder in Deutschland sehen, das kann ich nicht in Italien sehen. Und auch in Europa haben wir kein wirklich tragfähiges Konzept. Deswegen sind die Schulden ad hoc natürlich eine Hilfe. Aber mittel- bis langfristig kann sich das Blatt wenden. Und dann ist außer Spesen nichts gewesen.
Und das sind unsere weiteren Themen heute Morgen. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat den Friedensnobelpreis gewonnen. Dabei steigt gerade jetzt die Zahl der Hungernden, und zwar massiv. Ich spreche mit dem Generalsekretär der Welthungerhilfe, mit Matthias Mogge, über die Verschärfung des Hungers durch die Corona-Pandemie.
Selbst wenn es genügend Nahrungsmittel auf den Märkten gibt, haben die Menschen nicht genügend Geld, um sich diese Nahrungsmittel zu kaufen.
Wir hatten im Podcast-Studio Besuch, und zwar von Michael Vassiliadis, dem Vorsitzenden der Gewerkschaft IGBCE, was übersetzt bedeutet Bergbau, Chemie und Energie. Wir wollten von diesem mächtigen Gewerkschaftsfunktionär wissen, wo er momentan die größten Probleme sieht und wie viele Arbeitsplätze beispielsweise in der Automobilzulieferindustrie seiner Ansicht nach gefährdet sind.
Ja, kurzfristig muss man davon ausgehen, ich würde mal sagen, 50.000 sind schnell zusammen.
Außerdem berichten wir über eine große menschliche Geste in der Formel 1. Und wir müssen jetzt schon tapfer sein, wenn wir an das diesjährige Weihnachtsfest denken.
Poverty has many forms, but no borders.
Diese gefühligen Worte stammen aus einem Spot der Vereinten Nationen. Und sie sollen sensibilisieren für eine Geisel der Menschheit, die uns hier in Deutschland abstrakt erscheint, aber die für Millionen Menschen auf der Welt bittere Realität ist, der Hunger. Die Welthungerhilfe stellt heute in Berlin den Welthungerindex 2020 vor. Darin wird sichtbar gemacht, wo in der Welt die Menschen an Hunger und auch an Unterernährung leiden. Wie Corona diesen Welthunger jetzt verschärft, und zwar auf doch sehr brutale und millionenfache Weise verschärft, das bespreche ich jetzt mit Matthias Mogge. Er ist der Generalsekretär der Welthungerhilfe in Bonn. Einen schönen guten Morgen, Matthias Mogge.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Mogge, Sie sind Generalsekretär der Welthungerhilfe und der Mensch braucht ja Ziele. Sie und andere haben sich ein besonders ehrgeiziges Ziel ausgesucht. Bis 2030, also innerhalb der nächsten Dekade, wollen Sie den Hunger auf Null gebracht haben auf der Welt. Ich habe das Gefühl, der Hunger nimmt im Moment eher zu, weil die Pandemie der Armutsbekämpfung und damit auch der Hungerbekämpfung nicht gerade förderlich ist. Wie stellt sich der Zusammenhang zwischen Covid-19 und der Hungerentwicklung auf der Welt dar?
Das stimmt. In vielen Ländern, in denen der Hunger ganz besonders präsent ist, ich nenne nur mal den Südsudan oder in den Kongo, aber auch in Indien, da sind vor allen Dingen die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid so fatal. Viele Menschen leben so ein bisschen von der Hand in den Mund. Die produzieren etwas auf ihrem Land, versuchen das am nächsten Markt zu verkaufen. Wenn sie aber keinen Zugang mehr zu diesem Markt haben, dann vergammelt ihnen die Ernte auf dem Feld. Das Ernährungssystem funktioniert nicht mehr. Und das führt dazu, dass die Menschen weniger Einkommen haben und dass sie keinen Zugang mehr haben zu Nahrungsmitteln. Und das führt am Ende dann auch zu Hunger.
Wenn wir davon ausgehen, und das tut Ihre Organisation, dass wir ungefähr 700 Millionen hungernde Menschen auf dieser Erde zur jetzigen Minute sozusagen haben, wie viel hat Covid-19 dort hinzugefügt? Wie viele Millionen Menschen sind zusätzlich in den Hunger getrieben worden?
So ganz genau weiß das noch keiner, aber es gibt Berechnungen natürlich von Forschungsinstituten, von den Vereinten Nationen. Die gehen davon aus, dass nochmal 80 bis 130 Millionen Menschen dazukommen könnten. Wir sehen bereits einen Anstieg seit dem Jahr 2015. Bis dahin war eigentlich der Hunger auf dem Rückzug, muss man auch mal ganz deutlich sagen.
Vor allem allerdings, weil China den Hunger sehr effektiv bekämpft und ein wachsendes Milliardenvolk geworden ist, das tatsächlich den Hunger in den eigenen Reihen in den Griff gekriegt hat.
Richtig, korrekt. Aber es gibt durchaus auch andere Länder, gerade auch in Afrika zum Beispiel. Denken Sie an Ghana, denken Sie an Äthiopien, denken Sie an Kenia. Dort ist der Hunger durchaus in den letzten Jahren runtergegangen. Man hat sehr bewusst von den Regierungen aus investiert in den ländlichen Bereich. Man hat in Landwirtschaft investiert. Ob das genügend ist, muss man zweifeln. Aber immerhin, es hat tatsächlich diesen positiven Effekt gegeben. Aber seit 2015 sehen wir, es ist schwieriger, Covid setzt nochmal einen drauf. Die vielen Konflikte in der Welt sind allerdings dafür natürlich auch nicht förderlich, sondern tragen eher dazu bei, dass der Hunger in vielen Ländern auch wieder steigt.
Der Lockdown hat ja die Globalisierung ein Stück weit angehalten, eine Art Pausentaste gedrückt. Viele im Westen sagen, das ist auch mal ganz schön, die Entschleunigung, diese neue Welt. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist Globalisierung nicht nur die Globalisierung der Konzerne, sondern auch der Zugang sehr armer Menschen in der agrarindustriellen Zone zu Weltmärkten und damit eben auch zu Kaufkraft.
Absolut korrekt. Schauen Sie sich die Blumenhändler an oder die Blumenproduzenten in Kenia. Alles weggebrochen. Die vielen Menschen, die da arbeiten, kein Job mehr, kein Einkommen mehr. Selbst wenn es genügend Nahrungsmittel auf den Märkten gibt, haben die Menschen nicht genügend Geld, um sich diese Nahrungsmittel zu kaufen.
Wenn ich Ihre Zahlen richtig reflektiere und gegen die Corona-Totenzahlen schneide, dann könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass der Welthunger und die Hungertoten einen größeren Impact auf die Todesstatistik haben als die aktuellen Covid-Zahlen, also dass die Pandemie und ihre Bekämpfung mehr Hungertote produzieren, als Covid-19 selbst Tote verursacht. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, diesen Zusammenhang kann man durchaus herstellen. Also das ist jedenfalls auch das, was wir ja, nicht nur wir, sondern insgesamt wird das ja im Moment sehr stark wahrgenommen, dass gerade in vielen afrikanischen Ländern die Pandemie kaum zu Todesopfern geführt haben. Selbst die Infektionsraten sind in vielen afrikanischen Ländern sehr gering. Jetzt mag man sagen, da wird wenig getestet, aber trotzdem insgesamt stellt man fest, dass dort sowohl die Infektionsraten als auch die Todesraten gering sind. Aber gleichzeitig ist eben der Zugang zu Märkten kaputt, die Exportmöglichkeiten sind nicht mehr so da, die Transportwege sind abgeschnitten. Es gibt kein Saatgut mehr auf dem Land, um ausreichend schnell das Saatgut in die Erde zu bekommen und. Ja. Und das führt, das ist eine Verkettung sozusagen von Umständen, die dazu führt, dass Menschen verarmen und letzten Endes, um das wieder aufzugreifen, der Hunger steigt.
Und dass die Covid-Zahlen selbst so gering sind oder zumindest uns so gering erscheinen. Sie haben ja selbst in Mali gearbeitet, waren verantwortlich für viele Programme in anderen afrikanischen Ländern, in Liberia, in Burkina Faso, in Sierra Leone. Aber wie sind die Rückmeldungen von dort? Entspricht das nur unserer statistischen Wahrnehmung oder wütet das Virus dort ganz anders als in, ich sage jetzt, Berlin, Mitte und New York?
Ja, das ist absolut das, was wir auch gespiegelt bekommen. Man muss sagen, dass viele afrikanische Regierungen sehr schnell reagiert haben, auch sehr resolut reagiert haben. Unsere Kolleginnen und Kollegen in den Ländern waren teilweise schon auch ein bisschen überrascht, wie heftig da der Lockdown durchgesetzt worden ist. Das mag auch ein Grund dafür sein, dass die Infektionsraten niedrig sind. Ja, mag sein, aber da gibt es ja viele Theorien, die da im Moment unterwegs sind, woran das liegen könnte.
In der Tagesschau und in den Nachrichten taucht ja immer wieder auf, von der Bundeskanzlerin abwärts, die Fluchtursachen bekämpfen. Dazu zählt mit Sicherheit Armut und Hunger. Aber ist diesen Schlagzeilen, diesen verbalen Bekenntnissen denn Ihrer Einschätzung nach auch die entsprechende Aktivität gefolgt?
Ja, also wir sind ja traditionell als Nichtregierungsorganisation auch regierungskritisch. Aber an dieser Stelle muss man schon mal sagen, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren tatsächlich eine ganz gute Politik hier gemacht hat und hat den für Entwicklungszusammenarbeit zuständigen Haushalt, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, erheblich aufgestockt.
Und ein Teil des Geldes landet ja auch bei Ihnen, ne? Sie werden ja auch mitfinanziert, ne?
Korrekt, korrekt. Und auf jeden Fall auch mehr Geld für die Hungerbekämpfung aufgewendet. Und wir glauben, das ist richtig. Das ist auch wichtig. Jetzt ist es allerdings vor allen Dingen auch wichtig, dass man das verstetigt, dass das kein Strohfeuer ist, das man mal so abgebrannt hat, sondern das muss auf jeden Fall auch weitergehen. Und wir müssen dieses Ziel Zero Hunger bis 2030 weiterhin im Blick behalten.
Abschließend gefragt, Herr Mogg, ich stelle mir Ihren Job anstrengend, auch mental anstrengend vor. Was tut man, dass einen die Traurigkeit nicht übermannt?
Ja, sich leiten lassen von vielen positiven persönlichen Begegnungen, die ich immer wieder habe, und von dieser unglaublichen Kraft, der kreativen Kraft, der Schaffenskraft von Menschen, die ich auf vielen Reisen erleben durfte, wo ich das Privileg hatte, diese Menschen kennenzulernen. Und das trägt mich immer wieder auch über Traurigkeit, über Enttäuschung hinweg, die ich dann natürlich auch erlebe. Aber ich muss immer wieder sagen, diese positiven Begegnungen, die überwiegen dann und die geben mir tatsächlich Kraft auch für diese Arbeit, die ich hier tun darf.
Ist einer wie Sie bewusster, anders in dem Bewusstsein eben, dass Nahrungsmittel knapp sind für viele Menschen?
Absolut, absolut.
Bei Ihnen zu Hause wird nichts weggeschmissen in der Familie?
Nee. Nein, nein, nein. Ich bin aber auch sogar so erzogen worden. Ich bin am Wochenende bei meiner Mutter gewesen und wir haben zusammen gekocht und irgendwie sind wir aufs Wegschmeißen gekommen und dann sagte sie, sowas machen wir nicht. Das ist irgendwie, das habe ich so im Kopf seit meiner Kindheit, sowas machen wir nicht. Das versuche ich in meiner Familie natürlich auch in meinem Umfeld so zu verbreiten, Und ich bin früher meinen Kindern gegenüber so ein bisschen mit der Moralkeule gekommen und habe dann gesagt, wenn ihr wüsstet, dass andere Kinder auf der Welt sowas nicht haben und so. Und dann haben die mich natürlich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen ausgelacht, aber sagen die natürlich immer, Papa, du mit deiner Moral und so. Aber mittlerweile merke ich, dass die das eben auch verinnerlicht haben. Ja.
Kinder sind älter geworden und einsichtiger.
Richtig. Genau so ist es.
Herr Moggert, dann bedanke ich mich für das Gespräch bei Ihnen.
Vielen Dank, Herr Steingart.
Michael Vassiliadis ist einer der mächtigsten Gewerkschaftsbosse in diesem Land. Als Vorsitzender der IG Bergbau, Chemie und Energie ist er der führende Arbeitnehmervertreter von 630.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jetzt war er an Bord der Pioneer One und hat sich dort den Fragen meines Kollegen Rasmus Buchsteiner gestellt. Und natürlich ging es in dem Gespräch auch um den Personalabbau beim Automobilzulieferer Continental.
Herr Vassiliadis, guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Schön, Sie hier an Bord zu haben. Continental will 13.000 Jobs in Deutschland abbauen. Ein Gewerkschaftschef, was denkt er in dem Moment, wo er diese Nachricht bekommt?
Also das ist wirklich Krise. Krise im Sinne von einer Krise im Unternehmen. Das heißt, Conti sucht nach einer neuen Strategie. Dass die Antwort darauf 13.000 Arbeitsplätze sind, überzeugt mich nicht. Das heißt also, es sind sehr klassische Elemente unterwegs, nämlich Arbeitsplatzabbau, Kostenmanagement. Ich würde erwarten, dass Conti uns überzeugt mit einer neuen Zukunftsstrategie. Auf die warten wir aber noch.
Und das sind alles Managementfehler, die da zugrunde liegen, oder was ist das?
Nein, das würde ich nicht sagen. Es sind natürlich auch Managementfehler. Wir haben 10 Jahre radikales Wachstum in der Automobilbranche gehabt, damit auch in der Zulieferbranche. Es sind Kapazitäten aufgebaut worden. Das ist das eine. Es gibt, glaube ich, auch ein Kalkül zu verlagern in kostengünstigere Produktionsstandorte. Das ist nicht wirklich was Neues, das gibt es auch. Und das dritte ist natürlich der Druck der Transformation, die auf der Automobilbranche, auf den OEMs liegt. Und die geben gerne diesen Druck auch weiter.
Wolfgang Reitzle, der Aufsichtsratschef, der hat ja gesagt bei uns hier im Podcast, die Automobilindustrie, die würde gerade politisch kaputt gemacht, zerstört. Ist das der Kern des Kerns, um den es geht?
Das glaube ich so nicht. Es gibt politischen Druck und die Automobilindustrie ist das nicht gewohnt. Ich habe ja eine Menge Branchen, wenn ich an die Energie denke, an die Chemie denke, da ist öffentlicher und politischer Druck seit vielen, vielen Jahrzehnten Realität. Offensichtlich ist das für die Automobilindustrie ein bisschen was Neues. Es geht ja um die Frage, ob moderne Mobilität, ob moderne Antriebe auch von deutschen Unternehmen gebaut werden, ob sie entwickelt werden. Dass sie das können, ist, glaube ich, unzweifelhaft. Ob sie es tun und ob sie es ausreichend getan haben, das ist sicherlich ein Streitpunkt. Der Druck ist da. Und natürlich bin ich auch der Meinung, sollte man nicht die Fehler machen, die wir in anderen Bereichen gemacht haben, bei der Energie etc., dass wir Ziele formulieren, ohne über die Wege zu reden. Aber das weise ich schon zurück, dass man das, was dort bei Conti jetzt passiert, quasi als eine Folge, als eine Rechnung, die eben durch Politikfehler entstanden sind, nun hier darstellt. Das halte ich für etwas überspannt.
Rasmus Buchsteiner hat noch weiter mit Michael Vassiliadis gesprochen, zum Beispiel, was er denn von einer Kaufprämie für Pkw hält, die ja einige vor einiger Zeit erst wieder gefordert hatten, um die Automobilindustrie zu stützen.
Die Corona-Krise hat natürlich die Menschen auch verunsichert, auch in ihrem Ausgabeverhalten. Also ob jetzt eine Kaufprämie zu massenweise Automobilkäufen geführt hätte, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass Kaufprämie an sich mehr ein Symbol gewesen ist. Wir brauchen Geld, um diese Transformation der Automobilindustrie mit zu unterstützen.
Und woher soll dieses Geld bitte schön stammen? Vom Finanzminister alleine nicht.
Wir müssen uns ja aber wieder daran gewöhnen, dass wir auch private Investoren ansprechen und nicht der Eindruck entsteht, Olaf Scholz oder die KfW sind sozusagen die Institutionen, die jetzt alles retten müssen. Das geht natürlich nicht.
Falls Sie es nicht selbst schon gemerkt haben, dieser Mann ist Gewerkschaftsboss und überzeugter Marktwirtschaftler in einem. Wunderbar. Das ganze, sehr aufschlussreiche Gespräch mit ihm finden Sie heute zum Nachhören und auch zum Nachlesen auf thepioneer.de.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
das ausgerechnet in der Formel 1, also in jenem Sport, der brüllende Motoren und irrwitzige Geschwindigkeiten kombiniert, Platz ist für Herzlichkeit und Rührung. Denn darum geht es. Lewis Hamilton war gestern mal wieder der Schnellste. Diesmal auf dem Nürburgring. Es war sein 91. Rennsieg. Damit stellte er diesmal einen Rekord von Formel-1-Legende Michael Schumacher ein. Der Mann wurde seit seinem tragischen Skiunfall vor 7 Jahren, Sie wissen es, in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen. Aber sein Sohn Mick Schumacher, 21 Jahre alt und auch Rennfahrer wie Daddy, kam nach dem Rennen zu Lewis Hamilton und überraschte ihn. Denn er übergab ihm einen Formel-1-Helm. Und zwar einen Formel-1-Helm von seinem Vater Michael. Mit den Worten: Glückwunsch im Namen unserer gesamten Familie. Eine großartige Leistung. Der sonst so obercoole Lewis Hamilton war sichtlich gerührt. Er sagte, dass für ihn Schumi einst der große Held war und er nie geglaubt hätte, dass er mal dessen Rekord würde einstellen können.
I don't even know what to say. I mean, you know, when you grow up watching someone, and you generally idolize them, you know, really just in terms of the quality of the driver they are, but what they're able to continuously do year on year and race on race and week on week. But, you know, just seeing his dominance for so long, I don't think anyone, and especially me, didn't imagine that I'd be anywhere near Michael.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir uns offenbar so langsam von der Idee verabschieden müssen, dass in diesem Jahr so etwas wie eine klassische Betriebsweihnachtsfeier stattfinden könnte. Die Hälfte aller DAX-Konzerne hat diese schöne Tradition zum Jahresende bereits schon abgesagt. Absagen müssen. Keiner will ein High-Spreader-Event in seiner Firma verantworten. Der Rest der Firmen lotet noch aus, kleine oder alternative Formate vielleicht so auf Ebene der Abteilungsleiter könnten vielleicht stattfinden. Aber selbst davon wird in manchen Konzernen abgeraten, zum Beispiel bei Volkswagen in Wolfsburg. Auf Weihnachtsfeiern mit Kolleginnen und Kollegen solle besser verzichtet werden, sagt die Konzernführung. Wenn das mit den Reisebeschränkungen und den Risikogebieten jetzt so weitergeht wie bisher, dann fällt nicht nur die Betriebsweihnachtsfeier aus. Dann bleiben dieses Jahr womöglich auch Oma und Opa am Heiligen Abend zu Hause. Auf uns warten schwierige, auch traurige Entscheidungen in den Familien. Wir sollten uns jetzt schon was einfallen lassen, damit es später nicht heißt, Weihnachten 2020 war für viele Ältere kein frohes, sondern ein einsames Fest. Ich wünsche Ihnen einen nachdenklichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand.
stand by me, oh, stand.